Du hast den Stress, den Alltagsstress und jeder muss ja inzwischen fast neben seinem normalen Job noch irgendwie jetzt Finanzexperte werden. Ich meine, hallo, warum schaust du dieses Video? Ich meine, wir müssten diese Videos hier gar nicht machen und gar nicht anschauen, wenn das funktionieren würde. Aber du bist ja, du musst ja quasi, du wirst ja gezwungen, dich mit diesen Themen jetzt zu beschäftigen. Ich meine, ja, lass
Genau.
uns lieber Eis essen gehen und über andere Themen reden, ne? Aber jetzt stattdessen müssen wir jetzt über dieses blöde Geldsystem reden, weil es halt nicht mehr funktioniert.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Jan Wanderlust eingeladen. Er ist zum einen junger Familienvater und zum anderen Diplom-Ingenieur der physikalischen Technik. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, unser Geldsystem, die Inflation, wie sie sich auf die Gesellschaft auswirkt und Bitcoin natürlich. Ich habe Jan kennengelernt über, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, irgendwie ein soziales Netzwerk haben wir uns mal zusammengefunden, uns einfach mal verabredet und virtuell, wie man so schön sagt, einfach mal einen schönen Kaffee miteinander getrunken und uns dabei mal über unsere Gedanken zu dem allen, was hier passiert, in der Gesellschaft ausgetauscht. Und dabei hat er mir erzählt, dass er einen ganz, ganz tollen Ansatz hat, das mal zu erklären und auch zu strukturieren. Und das möchte ich heute mit ihm ausführlich besprechen, weil ich es super spannend finde und weil ich glaube, dass es für uns alle total wertvoll ist, das zu verstehen. Wie wirkt sich die Inflation eigentlich wirklich auf unsere Gesellschaft aus? Jan, ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir das wagen, hier mal in dieses echt krasse Thema miteinander einzusteigen. Und ja, wenn du magst, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
Okay, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Meine Familie ist ja meine kleine Tochter auf jeden Fall. Die ist jetzt gerade 6 geworden und kriegt gerade ihren ersten Wackelzahn. Also ja, willkommen jetzt in die Wackelzahn-Pubertät. Und meine Frau, die ich quasi zum Ende meines Studiums kennengelernt habe. Genau, ich habe physikalische Technik mit Schwerpunkt Lasertechnik studiert. Vor ja, jetzt dann auch schon 10 Jahren. Und ja, bin dann zu ihr gezogen und wohne jetzt hier quasi im Südwesten. Und ja, wie das halt so ist, man kriegt ein Kind und dann, ich würde sagen, setzte bei mir so eine Art Nestbautrieb ein. Und ich habe, wir haben überlegt, okay, wie machen wir das in Zukunft? Wollen wir irgendwann mal ein Haus bauen, irgendwie was kaufen? Ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht ein altes Mehrfamilienhaus zu kaufen, damit man wieder einen Teil vermieten kann, um wieder besser die Raten zu zahlen. All solche Dinge, die man halt einfach dann, die einfach so in den Kopf kommen. Vielleicht ist es nochmal als Vater nochmal besonders, diese, ja, dass man weiß, man ist jetzt der Hauptverdiener und man ist nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern eben auch für die Familie. Und ja, macht sich so seine Gedanken. Und dann kam Corona und ich hatte ja mehr Zeit mit mir und habe dann halt lange recherchiert, wie man das halt so macht und kam erst zu, okay, vielleicht legen wir auch ein bisschen was in ETFs an, bevor man irgendwann das Geld hat, um vielleicht an sowas wie eine Wohnung oder ein Haus zu denken. Und dann kam ich irgendwann auch zu Bitcoin und dann hat mich das Thema auch irgendwie nicht mehr losgelassen, weil ich schon vor ein paar Jahren davon zwar mal gehört hatte, aber also es ist halt komplex und so weiter. Und dann kommt man halt irgendwann zu dieser Frage eigentlich, was ist Geld? Weil ich denke, man kann gar nicht beantworten, was ist Bitcoin und wie kann man das einordnen, wenn man gar nicht versteht, was Geld ist. Und ja, so bin ich irgendwie zwar über Bitcoin, also so bin ich reingekommen und gleichzeitig habe ich mich natürlich gefragt, was passt bei unserem Geld nicht? Also was stimmt hier nicht? Wie kann das sein, dass einfach alles immer teurer wird? Und wie hängt das alles miteinander zusammen? Weil eben, wie gesagt, die essentielle Frage ist eigentlich, was ist Geld und nicht, was ist Bitcoin oder sowas. Das kann eine Lösung sein, aber genau, hat mich einfach mehr mit unserem Geldsystem beschäftigt und ja, habe da so ein paar Schwierigkeiten gesehen, über die man eigentlich so alltäglich stolpert, die einem aber gar nicht so bewusst sind. Und ich glaube, deswegen bin ich heute hier.
Super. Toll, weil ich glaube, das ist wirklich so der Weg, den viele, viele gehen. Wann ist dir denn so klar geworden, dass du da einem Thema auf der Spur bist, das eben eigentlich im normalen Alltag gar keine Rolle spielt für die meisten? Und also du bist irgendwie über Bitcoin gestolpert, aber wann ist dir das klar geworden, dass es eigentlich nicht um Bitcoin geht, sondern um eben diese Frage, was ist Geld? Weißt du da noch, gab es da irgendwie so einen Moment, wo das so ein Aha-Erlebnis war, das, ach du lieber Gott, okay.
Ich würde sagen, mein Vorteil ist, ich bin irgendwie Autodidakt und ich bin neugierig, ich versuche einfach alles irgendwie dann zu wissen zu wollen, hänge mich da in dieses Thema dann rein. In dem Fall war es dann quasi irgendwie das Geldsystem. Und dann kam, es ist ja so ein bisschen nebenbei, also das zum einen eben, dass man versucht, Bitcoin mehr zu verstehen. Auf der anderen Seite hört man dann natürlich mehr über das Geldsystem, da muss man da natürlich nochmal nachschauen. Also es ging eigentlich Hand in Hand. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt irgendwie überwiegt oder so, aber es ging Hand in Hand und es hat mich nur schockiert, einfach mehr über unser Geldsystem irgendwie zu erfahren, weil ich dachte, ja gut, ich meine, wir haben den Euro und läuft doch alles. Aber ganz so einfach ist es dann
irgendwie
doch.
Spannend, ne?
Ja.
Ja, also ich glaube, aber das ist genauso, wenn man anfängt, da mal einzusteigen, dann geht's genau so. Man denkt irgendwie eigentlich, alles ist alles gut. Wobei, ne, ich habe ja auch in meiner einen Folge schon erzählt, dass wir halt schon über diesen Euro irgendwie gestolpert sind, bevor es uns klar wurde, dass es Bitcoin gibt, lange davor. Und wir schon irgendwie das Gefühl hatten, okay, also schon mit dem Konstrukt ist irgendwas sehr, sehr seltsam. Aber dass es das Geldsystem an sich ist, hat bei mir auch noch wirklich viel länger gedauert. Nur mal so ganz kurz, hast du irgendwie so ein, zwei Tipps, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, Autodidakt klingt gut, ich würde mich auch gerne noch weiter beschäftigt außerhalb von Susannes Bitcoin. Wo hast du dich denn so schlau gemacht? Wo bist du da eingestiegen? Podcasts, YouTube, Bücher?
Ja, alles auf dem Weg zur Arbeit quasi, die Podcasts zu Hause, Bücher, Videos, wie gesagt, also es gibt ja so ein schönes YouTube-Video, What's the Problem heißt es. Das finde ich einfach super. Und dann gibt es natürlich ein paar Bücher, die auch gar nicht über Bitcoin gehen. Also es gibt so ein Buch, das heißt Argentarius. Das ist schon über 100 Jahre alt. Quasi so ein Bankdirektor, der an seinen Sohn schreibt. Das ist wohl fiktiv, also es gab es nicht wirklich, aber ne, das von der Idee her. Und da waren so ein paar Sachen drin, wo ich dann gedacht habe, okay, nee, das ist krass. Genau so sollte es sein. Warum ist es nicht so? Und dann steigt man eben ein mit dieses Geldsystem, dieser Keynesianismus, wie es jetzt so auch gelehrt wird in der Schule, ist zwar die eine Lehre, es gibt aber auch noch eine andere Lehre zum Beispiel, die österreichische Schule der Nationalökonomie, und die wird halt nicht gelehrt. Und die ist aber irgendwie viel intuitiver. Und so ganz verstanden habe ich es nicht, aber irgendwie macht die viel mehr Sinn und irgendwie wird die Welt dann irgendwie klarer, sage ich jetzt mal. Also.
Ja, also ne, ich glaube, das ist so dieser typische Sprung in den Kaninchenbau, wo man dann wirklich so auch so von einem Gang in den nächsten, aber so automatisch irgendwie weitergeführt wird und dann wieder eine Quelle. Aber das Buch, ich glaube, du hattest es mir gegenüber auch schon mal erwähnt, super spannend, das verlinken wir hier auch nochmal als Quelle. Gibt's das noch? Also kann man noch kaufen irgendwie?
Ja, genau.
Ja, genau, dann verlinken wir das mal. Vielleicht ist das für den einen oder anderen irgendwie ein Einstieg. Und den Film, den Jan erwähnt hat, den findest du auch auf meiner Website unter www.fixthefamily.net im Bereich Wissen und Ressourcen ist dieser Film What's the Problem auch verlinkt, weil der auch wirklich ein toller Einstieg ist, um die ganze Problematik zu verstehen. Sehr schön, dass du den auch hier nochmal hervorgekramt hast. Genau, lass uns jetzt mal so ein bisschen in das Thema reinsteigen, was du verstanden hast, und zwar beim Thema Inflation, weil ich glaube, das ist echt so ein total unterschätztes Thema. Man denkt, ja, es wird alles teurer, das hat irgendwas mit Inflation zu tun. Das ist, glaube ich, so der Stand, auf dem die meisten Menschen irgendwie normalerweise sind. Freuen sich, wenn die Inflation runtergeht, weil sie dann denken, dass es alles wieder billiger wird. Wie würdest du das beschreiben, was Inflation eigentlich ist und vor allen Dingen, wie sie sich heute bei uns im Alltag zeigt?
Ja, ich Ich würde noch ein ganz kleines Stück zurückgehen. Und zwar, als ich das erste Mal über diese Geldmengenausweitung oder diesen Graph gestolpert bin, das ist ja quasi, wir haben ja im Jahre 2000 den Euro bekommen und damals hatten wir 4 Billionen Euro, die es insgesamt gab. Und dann schaut man sich diesen Graph an und mittlerweile sind wir bei knapp 16 Billionen Euro. Das heißt, es gibt heute knapp viermal so viel Euros, wie es damals zur Einführung gab. Und du hast ja auch schon mal dieses Thema oder dieses Beispiel mit der Eiskugel gebracht, dass wir eben, Einführung des Euros, da war vielleicht 50, 60 Cent die Eiskugel. Jetzt sind wir irgendwie knapp bei 2 Euro. Das ist auch grob Faktor 4. An der Eiskugel hat sich nichts geändert. Aber ich kriege halt für eine Eiskugel jetzt, also ich muss quasi die vierfache Menge an Euro zahlen. Und hätte ich damals jetzt den Euro genommen und das Kopfkissen gelegt, wäre ich jetzt quasi um den Faktor 4 grob entwertet worden. Und ich habe gedacht, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, weil das ist halt das Ding, du siehst es nicht. Du siehst halt den 10-Euro-Schein in deiner Tasche, aber was du natürlich nicht siehst, ist, ja, wie viel Euro gibt's denn überhaupt? Und das ist, glaube ich, das ist halt einfach, weil es einfach schleichend kommt und dann kommt sozusagen, also das ist dann diese Inflation, dass wir, ich würde es so machen. Auf der einen Seite haben wir quasi, es ist eigentlich wie eine Waage. Auf der einen Seite haben wir die Güter, die Dienstleistungen und auf der anderen Seite haben wir das Geld. Wenn wir jetzt aber die Geldmenge ausweiten, dann haben wir zwar hier was getan, aber die Güter und Dienstleistungen, die sind ja nicht mehr geworden. Also das ist, und als, ja, mit meinem physikalischen Background, sage ich mal, das ist, ja, als würde man einfach sagen, okay, jetzt, wir haben nicht mehr 24 Stunden, sondern wir haben jetzt 50 Stunden, aber deswegen haben wir nicht mehr Zeit. Das eine ist die Anzahl der Stunden, aber das andere ist die Zeit. Das ändert sich nicht. Nur deine Zeit oder deine Stunde wird weniger wert sozusagen. Das Gleiche ist eben bei dem Euro. Und so kommt das eben schleichend, weil wir einfach nicht sehen, wie viel Euro es insgesamt gibt und weil sich das einfach über die Jahre immer weiter einschleicht und dann sehen wir halt, okay, die Eiskugel kostet jetzt statt 50 irgendwie 60 Cent und diese Dinge und an dem Preis, das sehen wir wenigstens. Den Preis, den sehen wir. Es gibt aber noch viele versteckte Dinge, die wir einfach nicht so wahrnehmen. Und ja, sollen wir da direkt schon drüber reden?
Unbedingt, gerne, weil das finde ich, also ne, erstmal vielleicht nochmal so aufgegriffen, weil ich finde das mega, wie du es gerade erklärt hast und das kann man auch nicht oft genug hören in verschiedenen Zusammenhängen, um das wirklich sacken zu lassen, weil es einfach wirklich in normalen, also mir war das früher nicht ansatzweise bekannt und ich finde gerade diesen Effekt, dass es halt so schleichend geht und uns auch immer so als normal, so ist das halt, ne, alles wird immer teurer, verkauft wird, das ist halt das, was es so gefährlich letztendlich macht, ne? Aber wir steigen ja gleich noch ein, wie es sich wirklich im Sinne von gefährlich irgendwie für uns auch auswirkt, aber genau erstmal so dieses, wie wir diese Inflation, teure Preise, wie das noch versteckt wird, ne? Darauf wolltest du jetzt sicherlich so hinaus.
Genau. Also, also den Preis, den sieht man natürlich sofort. Du gehst zum Bäcker und siehst sofort, okay, jetzt ist meine Brezel irgendwie wieder 5 Cent oder 10 Cent teurer geworden. Das siehst du. Und der Bäcker, der will das natürlich auch nicht unbedingt, weil er muss ja mit allen anderen auch konkurrieren. Und dann kann er natürlich sagen, gut, wenn jetzt meine Erzeugerpreise sozusagen teurer geworden sind, dann kann ich gucken, dass ich vielleicht weniger Marge halt habe, dass ich nicht mehr 10 Cent pro Brezel verdiene, sondern jetzt nur noch 5 Cent und das nicht direkt weitergibt. Das kann man machen. Aber was meistens auch mitgemacht wird, um auch quasi seine Kundschaft nicht zu vergraulen und weil man einfach im Wettbewerb mit allen anderen steht, also ne, wenn die Preise erhöht haben, dann kann der Bäcker das natürlich auch dann am Ende tun, aber wenn er das halt als erstes tut, dann ist natürlich immer schwierig. Deswegen lässt er sich halt andere Dinge einfallen. Und das ist halt zum einen diese sogenannte Shrinkflation. Das einfach, also man kennt es zum Beispiel, der Joghurt hat nicht mehr 500 Gramm, sondern noch 450 Gramm. Und das ist ja quasi auch, wenn du es wieder auf diese 500 Gramm rechnest, wieder ein Aufschlag von 20% oder was. Und das sehen wir aber nicht. Wir sehen einfach nur, okay, da ist mein Joghurt, der steht da in der Ecke, so wie immer, hat vielleicht noch die gleiche Verpackungsgröße, ist aber eigentlich weniger geworden vom Inhalt. Das heißt, da wurde gespart.
Genau, also ne, wichtig, der Preis ist noch derselbe. Aber es steht einfach irgendwo quasi drauf, so es ist jetzt weniger und guckt aber ja keiner danach. Mhm, genau.
Genau, also das ist, ja, also eins der, ich glaube, das ist allen schon irgendwie mal aufgefallen, also so Chipspackungen oder sowas. Es gibt auch manchmal im Internet, hört man dann hier die Mogelpackung des Jahres oder so, gibt es, glaube ich, auch so,
ja,
so Dinger. Und ja, das ist jetzt ein Teil. Es gibt natürlich noch die Skimpflation, dass quasi die Qualität runtergeht. Also der Käse hat auf einmal mehr Wasser, oder man kennt es ja auch manchmal mit dem Fleisch, dass da einfach dann noch irgendwie Wasser reingespritzt wird, damit es einfach, weil es ja nach Masse berechnet wird. Und auch da werden wir quasi, ja, ändert sich die Qualität. Man guckt, dass man vielleicht irgendwelche Dinge substituiert. Selbst dein Waschmittel hat vielleicht weniger Wirkstoff. All diese Dinge, dass man nicht so mitkriegt. Also der Preis bleibt gleich, aber du kriegst einfach viel weniger Qualität. Und das ist auch halt so versteckt. Und das aggregiert sich ja über die ganzen Jahre. Das ist ja nicht nur einmalig so, sondern es ist einfach kontinuierlich. Und am Ende hast du nach 10, 20 Jahren halt einfach bescheuerte Lebensmittel. Also das ist ja, ja, ich, ja.
Ja, ja,
genau. Es ist traurig. Ich erzähle da irgendwie zwar gerne drüber, aber irgendwie auch nicht, weil das einfach frustrierend ist.
Ja.
Wenn einem das so bewusst wird.
Ja. Und dann genau, und ich finde, also gerade dieser Qualitäts- oder diese Qualitätsverschiebung, ne, in Richtung des Preises, das ist was wir wirklich am wenigsten wahrnehmen. Ne? So eine Shrinkflation, also weniger Inhalt, das vielleicht fällt das dann nochmal irgendwann auf. Aber dass die Qualität sich irgendwie verschiebt, das wird ja oft auch so gedeckelt unter neue Rezeptur, ja, oder ganz neu zusammengestellt. Und dann denkt natürlich jeder irgendwie, ja, ist bestimmt viel geiler als vorher. Aber wer zum Beispiel irgendwie Nutella von vor 40 Jahren kennt und wie es heute schmeckt, das hat irgendwie nicht mehr so wirklich viel miteinander zu tun. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie da die billigen Inhaltsstoffe halt deutlich erhöht haben. Und den Haselnussanteil müsste man eigentlich mal recherchieren, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass da deutlich was genau in der Richtung sich verschoben hat.
Ja, klar. Und vor allen Dingen Zucker ist natürlich billig ohne Ende. Also alles einfach mehr Zucker reinstecken und sowas ist, ja, also ich meine, das ist immer wieder die gleiche Leier. Also ich meine, auch hier die Kinderschokolade, glaube ich, die haben halt angefangen, nach dem Zweiten Weltkrieg war das oder währenddessen, es gab halt nicht so viel Schokolade, weil diese Kakaobohnen, also die gab's halt nicht, weil die Wirtschaft halt am Boden lag. Also nimmt man halt einfach Milchpulver und streckt es ohne Ende und verkauft es halt wie, hey, super Schokolade hier für die Kinder, hat ja Milch, ist ja gesund, Calcium und so weiter, wir kennen das alle. Das ist eigentlich Quatsch. Also wir kriegen immer weniger, aber es wird natürlich immer positiv, auch wie du sagst, neue Rezeptur, das sind alles diese Maschen, wie es uns natürlich positiv verkauft wird. Aber am Ende ist es für uns einfach viel weniger Qualität und das einfach über diese Dauer und das nervt.
Ja, es ist halt wirklich auch, weil man kämpft dann irgendwie dagegen an, gerade als Eltern, gerade als Mütter, ne, die gerne ihre Kinder irgendwie gesund ernähren wollen. Aber ne, das selbst wenn du jetzt irgendwie Gemüse kaufst, ja, selbst da ist ja in irgendeiner Form, ne, die Qualität nicht mehr das, was es mal war, weil es, ne, in Massen ausgebreitet, also ne, produziert wird und auf möglichst billige Art und Weise und deswegen halt kaum noch Nährstoffe enthält. Das heißt, du kämpfst dagegen letztendlich auch an der Stelle. Ist super, dass wir darüber so sprechen, ne, weil es so greifbar ist, hoffentlich hier für die Eltern, die sich vielleicht wundern, ne, warum gibt's eigentlich so viel schlechte Lebensmittel? Ja, weil irgendwie alle gegen dieses Preissystem, also gegen diese Inflation und das Geldsystem ankämpfen müssen.
Ja, also ja, mir fällt jetzt gerade wieder so eine das Beispiel Wurst ein. Also so ein, wir haben hier so einen Biobauer um die Ecke und also ein paar Wiener für 5 Euro ist quasi schon Standard, so Demeter-Qualität quasi, aber dieses Demeter ist vielleicht noch einfach dieses Oldschool, wie es früher eigentlich normal war. Dass es einfach unsere Wurst ist, aber inzwischen ist es halt nicht mehr, sondern wir haben halt einfach dann diese Massentierhaltung, da wird dann mit Antibiotika und so weiter, weil du willst ja nicht, dass die Tiere auf einmal ausfallen, also deine, ja, und so, also es ist Wahnsinn, ja, es ist, und dann sieht man quasi wieder diese Preise und dann ist man natürlich wieder eingeschüchtert, weil das so viel kostet und wie soll man sich das halt heutzutage leisten? Also ich kann nicht jeden Tag mir ein paar Wiener für 5 Euro leisten, also ich esse, glaube ich, mehr als 2 Wiener am Tag. Und
Wie soll das klappen? Also bis deine Tochter ins, ja, da ist es wahrscheinlich nicht so krass, aber ich habe zwei Jungs im Teenie-Alter, die gerade anfangen da, ne? Und die wollen Fleisch. Und das ja, ist auch eine interessante Entwicklung, ne? Wo man dann auch manchmal denkt, so, also ne, wie soll ich das noch auf eine gesunde Art und Weise finanzieren? Und ich glaube, an der Stelle ist nochmal wichtig, auch das sich klar zu machen. Ne? Da sind nicht die Bauern dran schuld, es sind nicht die Unternehmen irgendwie, also natürlich machen die das, aber sie haben halt einfach keine andere Wahl, oder wie siehst du das?
Ja, also ich meine, alle stehen halt im Wettbewerb zueinander und da geht es halt wieder um diesen Anreiz. Der Anreiz ist ja quasi, ich muss ja irgendwie mithalten. Ich kann aber nicht preislich jetzt eigentlich das erhöhen. Das heißt, ich stehe quasi mit dem Rücken zur Wand. Entweder mache ich jetzt meinen Betrieb zu oder ich, ja, überlege mir was. Und dann werden halt genau diese Dinge gemacht. Dann wird einfach die Qualität verringert. Dann ist es halt nicht mehr die 100, 200 Gramm Packung, sondern noch 175. Und das sind halt einfach diese kleinen Tricks in der Hoffnung, dass die Leute das vielleicht nicht merken, so dass es halt noch passt. Aber es, wie gesagt, ja, also wie du schon richtig sagst, es liegt nicht an den Bauern, es liegt nicht an den Unternehmer, die jetzt irgendwie noch Profit machen wollen, sondern es klappt nicht, weil im Hintergrund wird das Geld entwertet. Und dadurch finden sich wieder quasi neue Preisniveaus. Also einfach, wir erhöhen die Geldmenge, dann müssen auch quasi die Güter nachziehen, um quasi wieder austariert zu sein. Es entsteht quasi immer so ein, ja, so ein neues Preisniveau, ein höheres. Und das ist dann der Punkt. Und ja, ich würde jetzt gleich sogar noch mal was Drittes nennen. Also ich meine, wir hatten jetzt schon Shrinkflation und Skimflation. Es gibt auch Serviceflation, dass es einfach weniger Leistung gibt. Also du musst dir vielleicht beim Friseur die Haare selber waschen. Also vielleicht musst du, ja, man kennt es vielleicht auch bei den Preisen, vielleicht beim Flughafen. Du musst die Sachen dann, ne, selbst einchecken. Du musst für alles natürlich dann wieder mehr zahlen. Früher war es mit drin, die Mahlzeit im Flugzeug war mit drin, jetzt ist sie nicht mehr mit drin. Ja, weil einfach diese Leistung sozusagen, die wurde gekürzt. Vielleicht auch dein Schwimmbad, vielleicht macht dein Schwimmbad, früher hat es um 8 zugemacht, heute macht es schon um 6 zu. Du zahlst dann noch den gleichen Preis. Auch das ist Inflation. Man sieht es nicht, aber das ist quasi, also man nennt es dann Serviceflation, einfach dieser Verlust von dieser Leistung. Auch das sind einfach diese Feinheiten, die das mit sich bringt. Und am Ende des Tages ist quasi die Frage, entweder erhöhe ich diese Preise, so dass es eigentlich passt, man sieht dann die Entwertung, aber wir versuchen das zu kaschieren und am Ende des Tages verlieren wir Lebensqualität. Das Schwimmbad ist früher zu, die Wurst oder die Sachen werden quasi weniger Qualität, wir haben weniger, all das und das, also warum? Wieso brauchen wir das? Das ist ja so ein bisschen die große Frage. Und ja, wieso brauchen wir Inflation? Wieso brauchen wir diese Geldmengenausweitung? Und ja, was ist jetzt die Antwort? Ja.
Naja, weil es halt im System eingebaut ist, ne? Weil irgendwie
Genau.
immer diese Zinsen wieder geschaffen werden müssen, die zurückgezahlt werden auf das Schuldgeld. So habe ich es zumindest irgendwie
Genau.
für
Und
mich
früher
verstanden. Und das
brauchten
ist
wir
halt
das ja
dieser
auch nicht.
Kreislauf.
Ja, genau. Als es früher ja quasi an Gold gebunden, dann gab es das auch nicht.
Genau.
Aber ja.
Genau.
Und das, ja.
Ja, also ne, das ist, es ist komplex. Wie gesagt, ich habe es in meiner dritten Folge, war das, glaube ich, versucht zu erklären, ne, dass es eben mit diesem Schuldgeld und den Zinsen zu tun hat und dass ein Kreislauf ist, der da einfach eingepreist ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist einfach wichtig, sich dessen bewusst zu werden, ja, dass alles das, was passiert, dieser, ich sag jetzt einfach mal runtergebrochen, Fehler im System ist, mit dem alle mithalten wollen und den alle irgendwie auszubügeln haben, der aber uns alle am Ende in die Situation bringt, in der wir jetzt stecken, ja, dass es irgendwie alles schwer ist und blöd ist und schlechte Qualität und sich irgendwie nicht mehr rund anfühlt und man irgendwie so das Gefühl hat, man kämpft da gegen Windmühlen und weiß aber gar nicht, wogegen man kämpft. Und deswegen, ne, mache ich ja diesen ganzen Podcast und versuche das so, ne, irgendwie mal zu erläutern. So, du bist ja aber noch weitergegangen und hast dir quasi auch mal so die gesellschaftlichen Auswirkungen der Inflation angeschaut. Und zwar, vorhin habe ich ja angekündigt, anhand eines Strukturmodells, das ich aus meiner Coaching-Arbeit quasi super gut kenne. Deswegen hat es mich auch gleich so abgeholt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das die ein oder andere Hörerin jetzt meines ehemaligen Happy Little Souls Podcasts auch irgendwie kennt, zumindest, nämlich die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Erzähl mal, wie bist du darauf überhaupt gekommen? Wie bist du dieser Pyramide begegnet und wann ist bei dir das so, ist diese Gedankengänge in Kraft getreten? Wann sind die losgegangen, dass das ja quasi ein super Modell ist, um auch die Auswirkungen des Fiat-Systems zu beschreiben?
Ja, also ich glaube, für die Gesellschaft habe ich mich irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert, sage ich mal. Und in diesem Kaninchenbau von Bitcoin quasi bin ich irgendwo mal hängen geblieben an einer Stelle, wo es um die Demografie und Bitcoin quasi ging. Und da gibt's den lieben Ursli, der hat da quasi auch so eine Community gegründet und man sammelt da einfach so ein paar Informationen und so weiter drüber und irgendwelche Artikel, die man so liest und versucht, die ein bisschen zu diskutieren. Und an dieser Stelle kam er dann mit dieser Bedürfnispyramide, die ich vorher nicht kannte, und hab sie mir angeschaut und hab mir dann gedacht, ja, aber das ist jetzt zwar das eine, aber wie wirkt sich das, also wie wirkt die Inflation, also nicht dieses Bitcoin-System quasi da drauf, sondern wie wirkt eigentlich unser jetziges System da drauf? Und dann dachte ich, das will ich noch ein bisschen ergründen, und ja, dann kam es dazu, dass ich mir quasi jetzt mal wirklich dezidiert die Sachen angeschaut habe. Also ich weiß nicht, möchtest du es erklären oder soll ich das
machen? Nein, nicht dein Job, du bist hier.
Null. Okay, also es gibt diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, also der Herr Maslow, der hat das eigentlich gar nicht unbedingt als Pyramide verstanden, sondern es ist auch eigentlich eher so eine Art Wellenform, je nachdem, welches Bedürfnis gerade auch so ein bisschen am dringendsten ist. Ich erinnere mich da irgendwie an meine Kindheit zurück oder so mit den Computerspielen, da gab es die Sims zum Beispiel, wo du da diese Leute steuern musstest, und die haben auch bestimmte Bedürfnisse, und wenn halt eins kritisch ist, dann steht das natürlich im Vordergrund zu allen anderen. Also man kennt das selbst, also wenn du auf Toilette musst, dann ist quasi alles andere egal, so ein bisschen. Also es gibt so ein paar Bedürfnisse, die sind halt dringender als andere, sagen wir es mal so. Ja. Genau, aber zu dieser Pyramide, da haben wir eben am unten, also ganz unten quasi diese, ja, Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, all solche Dinge. Darauf folgt dann quasi deine Sicherheitsbedürfnisse, dass man auch abgesichert ist, vielleicht im Job, dass man, Versicherungen oder sowas, das alles zählt damit rein, dass man auch vielleicht, auch vielleicht ein eigenes Zuhause hat, dieses Eigenheim, weil du weißt, da kommt jetzt keiner und sagt, du musst hier raus, sondern du fühlst dich einfach sicher, es ist deins, es gehört dir. Ja, und das ist einfach auch quasi jetzt kein direktes Grundbedürfnis, aber es baut eben darauf auf. Dann geht's weiter mit den Zugehörigkeitsbedürfnissen. Wir sind ja quasi alles Rudeltiere und brauchen halt unsere Gang. Und da zählt natürlich dann Familie mit rein und Freunde und so weiter. Und all das sind quasi diese defizitären Bedürfnisse, die wir quasi versuchen immer zu befriedigen. Und wenn wir das geschafft haben, dann gibt's quasi noch so Wachstumsbedürfnisse. Das ist zum einen die Anerkennung. Jetzt muss ich selber kurz nachschauen. Dieses Anerkennungsbedürfnis, das kennt man wahrscheinlich auch aus dem Job, und dieses, ja, so Status. Die einen, weiß ich nicht, die brauchen das schicke Auto, um sich da irgendwie zu profilieren, keine Ahnung. Und ganz oben hätten wir dann noch die Selbstverwirklichung quasi. Wenn das alles gedeckt ist, dann versucht man natürlich noch irgendwie sein eigenes Potenzial auszuschöpfen und vielleicht das zu machen, was einem wirklich liegt. Also ich sag mal, dieses Beruf kommt von dem Wort Berufung, und dass man wirklich auch dem nachgeht und nicht nur einfach einen Job erfüllt, sondern auch wirklich, ja, das macht, was man eigentlich schon immer machen wollte.
Mhm. Ja, genau. Super. Und das ist natürlich so ein Bereich, in dem zum Beispiel jetzt in meinem Podcast Happy Little Souls auch viel unterwegs war. Ne? Wie können wir als Mutter uns wieder selbst verwirklichen, ne? Uns irgendwie wieder besser fühlen. Das ist so dieser oberste Bereich letztendlich, auf dem, ne, und das ist auch wichtig, das an der Stelle mal zu verstehen, was das für ein Luxus ist, dass wir die Zeit haben, uns überhaupt mit dieser obersten Ebene der Selbstverwirklichung zu beschäftigen. So, ne, das ist wirklich eine, ne, auch ich weiß gar nicht, wie viele Gesellschaften es irgendwie im Lauf der Geschichte schon gab, die, ne, so viel Zeit am Ende darauf aufwenden konnte, sich mit sich selbst und, ne, seiner Spiritualität und Gesundheit und, ne, aber wirklich auf so einem hohen Level letztendlich irgendwie zu beschäftigen. So, ja. Und jetzt hast du ja aber, du hast auch auf einem Konferenz in Ingolstadt, wo ich auch letztens war, hast du ja auch einen tollen Vortrag dazu nochmal gehalten. Wie ist das denn jetzt mit den Auswirkungen Geldsystems auf diese einzelnen Ebenen? Wir gehen es am besten mal so durch, weil das fand ich so schockierend auch, irgendwie, wenn man sich das klar macht.
Genau, also wie sind die Auswirkungen der Inflation? Und was du sagst, ist vollkommen richtig. Also wir haben ja eigentlich, im Grunde genommen, haben wir einen Gesellschaftsvertrag, wo quasi dieses Geld ja mitschwingt, weil wir leben ja quasi in dieser Arbeitsteilung und spezialisieren uns auf bestimmte Berufe, dass wir halt nicht alles machen. Ich kann jetzt nicht gleichzeitig ein Haus bauen und Lebensmittel anbauen und die Kinder vielleicht unterrichten und all diese Dinge. Deswegen teilen wir das auf. Aber dieses Schmiermittel dazwischen, zwischen uns als Gesellschaft, ist einfach dieses Geld. Und das baut eigentlich darauf auf, dass wenn ich jetzt meine Arbeitszeit und meine Energie aufwende, um etwas zu tun, dass ich ja quasi dafür auch entlohnt werde. Wenn ich jetzt aber versuche, eben das zu sparen, um jetzt das nicht gleich auszugeben, sondern vielleicht erst in 5 Jahren, wenn ich halt vielleicht eine Anzahlung tätige für ein Eigenheim oder irgendwas, dann ist durch diese Inflation und durch diese Entwertung ist eigentlich dieser Gesellschaftsvertrag meiner Meinung nach halt einfach gebrochen. Und genau, das wollte ich jetzt einfach nur noch mal kurz erwähnen. Also das ist halt das Spannende. Also wir können gerade nicht wirklich in diesem Euro sparen. Das ist, also wir sind, uns geht's gut, ne? Der Euro ist super im Vergleich zu einem venezuelischen Bolivar oder irgendwelchen anderen Währung, Zimbabwe-Dollar oder sowas. Also, aber genau. Also,
Lira ist da auch ein Problem.
Genau, also denen geht es halt noch viel schlechter, die haben ein viel größeres Problem als wir. Wir sind halt eine erste Welt, uns geht's gut, wir können hier uns mit Podcasts, können uns halt über diese Dinge unterhalten, aber andere Menschen, die können das nicht. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, weswegen so viele Leute auch natürlich keine Zeit haben, sich jetzt mit diesem Geldsystem zu beschäftigen, weil sie in diesem Hamsterrad so sehr gefangen sind. Und genau, jetzt, ich würde jetzt...
Warte mal ganz kurz, ich muss das gerade nochmal hervorheben, weil mir wird es mir gerade so klar, dass ich das wahrscheinlich noch nicht so richtig rausgearbeitet habe und das ist so wichtig, das zu verstehen. Dieses ganze Problem betrifft nicht nur den Euro und nicht nur den Dollar, sondern jede einzelne Währung ist Fiat. Ja, dieses Schuldgeldsystem, was die Inflation mitbringt, zwangsläufig mit dem gleichen Fehler. So, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass das überall und bei manchen halt mehr und bei manchen weniger und bei manchen wird's jetzt gerade extrem viel mehr, zum Beispiel eben beim Euro, ist zumindest mein Eindruck. Genau, also super, dass du das ansprichst, wollte ich nur nochmal hervorheben, wie wichtig das ist, das zu verstehen.
Unbedingt. Und ich meine, wir kennen das nicht aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir ja damals die starke D-Mark hatten. Die hat sich nicht so entwertet. Alle fanden die D-Mark super und haben auch deutsche Staatsanleihen gekauft und so weiter, weil sie wussten, wir haben hier was Stabiles. Und dadurch, dass jetzt vielleicht in anderen Ländern dieses schon entwertet ist. Also ich erinnere mich noch, als ich klein war, wir sind nach Italien gefahren, da hat halt die Kugel Eis eben 1000 Lira gekostet. Und bei uns war es halt eine Mark. Und ich habe gar nicht verstanden, warum sind da noch 3-0 dran? Warum 1000? Ich meine, für 1000 Mark, das wäre ja, also Wahnsinn. Aber diese Nullen, im Prinzip ist egal, was auf diesen Scheinen steht. Die Frage ist eigentlich, wie viele Scheine gibt es insgesamt? Mhm. Und das gibt's quasi in keinem richtigen System. Mit Gold ist es schon ganz, ganz gut, weil einfach, man kann nicht unbegrenzt Gold abbauen und es braucht halt Arbeit und so weiter. Und bei Bitcoin ist es ja quasi so, dass es ja komplett begrenzt auf 21 Millionen Bitcoin, die ja nochmal unterteilbar sind in 100 Millionen Satoshis. Aber es ist halt fix. Und das ist mir, glaube ich, sehr wichtig, weil es ist total egal, ob ein Meter zum Beispiel, ob das jetzt so lang ist wie eine Gurke oder so lang ist wie ein Haus. Es ist irrelevant. Das Wichtige ist, dass es so bleibt. Und wir rechnen ja, oder unser ganzes System fußt eben darauf, dass wir wissen, eine Sekunde oder eine Stunde oder ein Meter, ein Liter sind immer gleich. Das ändert sich nicht in 30, in 100 Jahren nicht. Aber beim Geld ändert sich das die ganze Zeit. Aber wir sehen das nicht, weil wir natürlich einfach nur unseren Schein in der Hand halten und dann irgendwann vor der Eisdiele stehen und denken, okay, mit dem Schein komme ich nicht mehr hin, meine Familie jetzt mit dem Eis zu versorgen. Was geht ab? Ja, also das... Ja, aber genau, jetzt kommen wir mal bitte wieder zurück.
Genau, kleiner Schlenker, aber das ist so wertvoll, ja, genau, das immer nochmal mit einzubringen.
Das musste jetzt sein. Aber ich würde jetzt die Bedürfnispyramide einfach nochmal von oben anreißen, wie sich das jetzt mit der Inflation eigentlich auswirkt. Also wir hatten ja ganz oben diese Selbstverwirklichung. Ja, was denn für eine Selbstverwirklichung? Wenn ich jetzt die ganze Zeit die Inflation habe, dann kann ich nicht das machen, was ich jetzt, worauf ich richtig Bock habe, weil ich jetzt irgendwie irgendwelche Bastkörbe irgendwie da basteln will oder sowas. Das zahlt mir keiner, weil das einfach, das passt nicht. Und ich bin gezwungen, irgendwelche Jobs zu machen, wo irgendwie das Geld stimmt. Also ich meine, wer kann sich das leisten, sozusagen einfach seiner Berufung nachzugehen, wenn er sagt, okay, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, Seidenmalerei oder ich bin gerne Lehrer für irgendwas. Ich meine, klar, du spielst gerne Oboe und willst jetzt hier Oboenlehrer werden, aber wenn es halt nicht so viele Leute gibt, die das irgendwie würdigen, sozusagen, dann ja, vergiss es. dann musst du irgendwie was anderes arbeiten. Also es ist, Selbstverwirklichung kannst du quasi schon komplett streichen mit dieser Inflation. Und je stärker das ist, desto ja stärker kannst du die Sachen natürlich, also kann man dir nicht mehr nachgehen. Und das der vierte, ja, also.
Ja, ganz kurz, weil ne, das ist halt echt auch so mein Spezialthema. Und es ist ja nicht nur dieses jetzt seine Berufung im Beruf zu leben, sondern eben auch ne, sich Zeit für Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität ne, und solche Themen, die einen halt mehr so diese inneren Welten aufräumen und gestalten. Auch dafür bleibt eben immer weniger Zeit, wenn man immer mehr irgendwie Geld ranschaffen muss. Und das ist eben der Konflikt, in dem viele meine Mamas, die ich auch im Coaching betreut habe und so, genau da waren. Ja, dieses, ich muss arbeiten, um Geld nach Hause zu bringen. Ich habe aber die Kinder auch noch. Und irgendwie soll ich mich jetzt auch noch selbst verwirklichen und da irgendwie ne, mich um mich kümmern. Wie soll das gehen? Ne? Und da fehlt dann eben nicht nur das Geld, sondern halt vor allen Dingen die Zeit, weil die müssen wir aufwenden, um das Geld zu verdienen. So, das noch mal so als Ergänzung. Nicht nur das zu machen als Beruf, was man gerne möchte, sondern wirklich auch sich selbst weiterzuentwickeln, wird quasi immer schwieriger.
Gut, okay. Bedürfnispyramide. Der vierte Punkt quasi dieser Pyramide war ja diese Anerkennung. Und vielleicht konnten wir uns natürlich früher irgendwelche Sachen noch leisten, irgendwie den schicken Mercedes oder sowas, keine Ahnung. Aber das geht halt inzwischen nicht mehr, weil wir einfach wirtschaften müssen mit diesem Geld, immer weiter gucken, wie wir das jetzt, ja, wie wir das ausgeben und haben nicht mehr einfach, wir können nicht diesen Status uns aufrechterhalten, das wir vielleicht früher konnten. Und das ist ja einfach dieser, ja, wir verlieren quasi, also es gibt ja Leute, die diese Anerkennung eben aus diesem Status halt ziehen. Und das fährt sich auf jeden Fall auch zurück, dass man dann halt sagt, okay, wenn ich jetzt hier die jungen Mädchen mit meiner tollen Prolo-Karre irgendwie jetzt hier beeinflussen oder ne, irgendwie da zeigen möchte, wie toll ich bin, dann geht das nicht mehr alleine, sondern man muss sich dann irgendwie mit dem Freundeskreis zusammenschließen und sagen, okay, du fährst das Auto am Montag und ich fahr's am Dienstag und der Jürgen fährt's am Mittwoch. Mhm. Also es ist, auch das, früher ging das. Aber jetzt geht das halt nicht mehr. Und wir sehen halt auch da, dass wir einfach diesen Status verlieren. Und dann, ja.
Genau, da fällt mir jetzt gerade noch zu ein, ne, dass da, was da noch dann dazu kommt, das habe ich auch schon in einer von den Einführungsfolgen erwähnt, ist halt dieser soziale Vergleich über die sozialen Medien. Ne? Also man sieht, die ganze Zeit kriegt irgendwie vorgespielt, dass alle anderen das irgendwie haben und deswegen ist der Druck, da irgendwie mithalten zu müssen, auch halt einfach noch erhöht. Und das ist natürlich letztendlich auch so einem Konsumgeist geschuldet, der natürlich auch wiederum aus dem Geldsystem entsteht. Ne? Und diese ganzen Influencer, die da unterwegs sind und für irgendwelche schicken Produkte werben, indem sie einfach so tun, als ob sie das besitzen, das erhöht einfach diese oder den Druck auf diese Ebene der Anerkennung, weil man da merkt, irgendwie, ich kann da nicht mehr mithalten. Und das finde ich auch so ein total unterschätztes Thema.
Ja, also genau, in der Freizeit, mit dem Konsum, auch im Beruf, dass man ne, mit schicken Anzügen oder sowas dann rumrennt und muss irgendwie dann zeigen, dass man ja hier, weiß nicht, Vorstand ist. Also, dass man muss das ja auch mit nach außen irgendwie tragen. Die Frage ist halt, klappt das überhaupt noch oder verschuldet man sich nicht im Hintergrund eigentlich auch deswegen, aber gibt es natürlich offen nicht zu oder so. Also, auf jeden Fall diese Anerkennung, auch diese Stufe von dieser Bedürfnispyramide, die es ja quasi diese Wachstum ausmacht, auch der geht halt zunehmend zurück. Und ja, ich würde jetzt einfach überleiten zu diesen Defizitbedürfnissen, weil das ist ja noch viel schwieriger. Also wir haben ja dann quasi als dritte Säule diese Zugehörigkeit, einfach die Gruppen, unsere Freundeskreise. Und ja gut, jetzt als Familienvater betrifft mich das jetzt nicht mehr so, aber wenn jetzt irgendwie die Freunde kommen und sagen, hey, lass mal hier irgendwie aufs Oktoberfest gehen oder sowas. Also ich meine, da wirst du wahrscheinlich locker irgendwie 150, 200 Euro los am Abend. Und auch das muss man sich leisten können. Das bedeutet aber, dass die Leute, die sich das nicht leisten können oder das vielleicht auch nicht zugeben wollen, sich zu leisten, einfach dann so ein bisschen, ja, so ein Schamgefühl haben und dann einfach sagen, okay, hey, ich kann nicht, haben irgendeinen Vorwand und sagen einfach ab. Es geht heute nicht. Aber sie wollen sich oder sie wollen ihrem Freundeskreis nicht eingestehen, dass es halt nicht geht. Ich kann nicht dreimal die Woche irgendwie Party machen und mit den Mädels irgendwie Cocktailabend oder sowas. Das klappt nicht mehr. Mhm. Und früher wäre das noch gegangen oder selbst wenn man versucht, das natürlich irgendwie dann doch zu machen, weil einfach dieser, wie du schon sagst, dieser Druck einfach da ist, dieser gesellschaftliche, dass man dann irgendwie irgendwo anders natürlich sich das absparen muss. Also im Prinzip bedeutet das aber, dass wir uns, weil wir uns diese Aktivitäten nicht mehr leisten können, wie gesagt, Inflation ist ja super individuell. Man kann da nicht einfach sagen, so ist es jetzt für alle, sondern ich glaube, jeder findet sich da irgendwo wieder und kann da so ein bisschen, ja, weiß eben, wie es bei ihm ist. Aber wir verlieren ja quasi so eine Art Gemeinschaftsgefühl, weil wir einfach dann sagen, okay, weiß nicht, jetzt war ich schon auf dem Feuerwehrfest am Sonntag, jetzt soll ich hier am Dienstag noch mit den Mädels Cocktailabend und dann ist schon wieder das und das geplant und so, das klappt halt alles nicht. Ich muss mich jetzt einschränken, aber was wir halt, das bedeutet einfach, dass wir diesen Rückzug aus diesen Aktivitäten haben und auch aus unserem sozialen Gefüge einfach. Und das ist einfach total unterschätzt, weil man sieht es einfach überhaupt nicht und keiner gibt es mehr oder weniger zu.
Ja.
Weil wer gibt sich schon gerne die Blöße quasi?
Und da fällt mir ein, und ich glaube, das hattest du in deinem Vortrag auch erwähnt, also zumindest ist das jetzt so eine Assoziation, die ich dazu habe, weil es geht nicht nur ich kann mir das nicht mehr finanziell leisten, sondern die meisten haben ja einfach so einen Stress dadurch, dass sie versuchen, alles zu vereinbaren, ja, Kinder und Vollzeitjob und noch ein Vollzeitjob, ne? Beide Eltern teile sehr oft inzwischen, ne? Und alles, was dann halt noch an normalen Arbeiten anliegt und irgendwie alles, was man denkt, irgendwie auch noch erfüllen zu müssen. So. Das heißt, für diese gemeinschaftlichen Zeiten, soziale Kontakte, bleibt einfach immer weniger Zeit, weil wir die Zeit in Geld verdienen stecken müssen. So rum, weißt du? Und ich glaube, das ist was, wenn man da mal reinspürt, wie krass das in unserer Gesellschaft sich schon auswirkt, wie sehr die Menschen vereinzelt sind. Und natürlich haben da auch noch solche Events wie Corona so noch dazu beigetragen, dass man so ein bisschen sozial irgendwie sich abgeschottet hat. Aber ich glaube, der Grund liegt vor allen Dingen ne, zum einen finanziell ist es halt, ne, selbst wenn man zum Stammtisch in die Kneipe abends geht oder so, für viele schon irgendwie dann nicht mehr so einfach möglich, aber eben auch einfach, weil es diese Zeit nicht mehr dafür gibt, oder?
Genau, du versuchst natürlich dann dagegen anzuwirken und siehst halt, okay, das wird alles knapp, wie mache ich das? Und dann, klar, kannst du jetzt versuchen, noch irgendwie dich weiterzubilden, um nochmal irgendwie, ja, vielleicht traust du dich auch deinem Chef zu sagen, dass du eine Gehaltserhöhung haben möchtest oder solche Dinge, das ist ja auch nochmal nicht immer gegeben. Und dann nimmst du vielleicht auch am Wochenende einen Nebenjob an und versuchst natürlich, das irgendwie wieder rauszuarbeiten, dass das wieder passt. Das Problem ist, du kannst dieses Spiel ja gar nicht gewinnen. Weil du kannst dann für den Moment, kannst du dann sagen, okay, jetzt passt's. Aber jetzt hast du schon den zweiten Job, jetzt kommt dann quasi die nächste Inflationswelle und du wirst wieder entwertet und deine Energie und deine Zeit wird wieder entwertet.
Ja.
Und du verlierst wieder mehr an Lebensqualität. Du kannst dir noch weniger, ja, Connections quasi zu deiner Peer Group leisten, kannst dich noch weniger mit denen treffen, und dann zerfällt ja quasi auch, wenn man das über einen langen Zeitraum sieht, einfach, ja, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt komplett. Also ich meine, wenn ich jetzt keine Zeit mehr habe dafür, dann muss ich natürlich, habe ich auch keine Zeit mehr, zu einem Verein zu gehen. Und vielleicht ist man früher gerne in irgendeinen Verein gegangen, aber jetzt hat man einfach nicht mehr die Zeit. Und wenn jetzt nicht mehr die Leute bei diesem Verein arbeiten und da mitwirken, dann zerfällt ja auch der Verein. Und auch da ist dann halt irgendwann klar, ja, der Verein wird halt in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich aussterben, weil es gibt nicht mehr Leute, die dir danach kommen. Vielleicht hast du noch irgendwelche Rentner, die dann so halb aus dem Hamsterrad rausgespült wurden. Zumindest haben sie Zeit. Aber ja, das zerfließt einfach. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt geht immer weiter kaputt und einfach komplett still und heimlich. Man sieht den nichts. Das kann keiner, man kann das nicht richtig messen wahrscheinlich. Vielleicht Anzahl an Vereinen oder sowas, aber das ist halt, schwierig. Und diese ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge, die liegen eben meiner Meinung nach an diesem Geld, weil dieser Gesellschaftsvertrag mit diesem Geld einfach nicht mehr, also ja, weil der gebrochen wurde. Und das ist, ja.
Ja, das ist echt krass. Also das ist mir zum Beispiel ein Punkt, der mir da sehr aufgefallen ist, als du darüber gesprochen hast, weil das ist tatsächlich eben auch so ein stiller, schleichender Prozess, dass diese Infrastruktur der sozialen Kontakte halt immer weiter wegbricht. Ne? Vereine, aber auch Kneipen, Restaurants wird es jetzt immer weniger geben, weil die Leute nicht mehr sich das leisten können, essen zu gehen. Also alles da, wo man so zusammengekommen ist. Und das ist wirklich auch was halt dann auch so leicht nicht wiederherstellbar ist und was eben so eine Auswirkung ist, die man damit überhaupt nicht in Zusammenhang bringt, wenn man das so wahrnimmt, ne, und denkt irgendwie, naja, ist halt irgendwie so eine gesellschaftliche Entwicklung, aber warum die zwangsläufig passieren muss, das fand ich sehr beeindruckend, dass du das so rausgearbeitet hast und vielen Dank, dass du es hier jetzt auch gerade nochmal so geschildert hast.
Und der Verein ist ja dann quasi auch nur die eine Seite, den wir dann vielleicht nicht mehr sehen, weil wenn unsere Kinder zum Beispiel jetzt nicht mehr in diesem Verein sind, wo sie ja auch nochmal andere soziale Kontakte knüpfen. Ich sage jetzt mal, jemand ist, ich weiß nicht, der eine geht in der Hauptschule, der andere geht ins Gymnasium. Das sind ja meistens auch andere, schon fast Realitäten und Freundeskreise, die man hat. Aber man begegnet sich ja eigentlich in so einem Verein und man lernt einander kennen und so weiter. Aber auch das fällt ja weg, weil diesen Verein gibt's auf einmal nicht mehr. Das heißt, gesellschaftlich kommen wir vielleicht auch in also differenzieren wir uns auch nochmal untereinander in irgendwelche Grüppchen. Und gleichzeitig, wenn die Kinder nicht mehr in dem Verein sind, ja, was machen sie dann? Erstens natürlich, machen die dann erstens irgendeinen Quatsch. Das ist die eine Frage. Oder muss wieder irgendjemand drauf aufpassen? Und wenn natürlich wieder ein Elternteil auf die Kinder aufpassen muss, bedeutet das aber auch, dass natürlich wieder in der Zeit, sag ich mal, nicht gearbeitet werden kann, um wieder Geld nach Hause. Also wir haben einfach wieder so einen selbstverstärkenden Regelkreis. Es ist frustrierend, irgendwie darüber zu reden, aber es ist irgendwie wichtig.
Ja, es ist halt wichtig, das zu verstehen. Und du hast so recht. Und das ist so ein cooler also was heißt cool, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich habe gerade auch nochmal gedacht, ne, meine Jungs sind halt im, oder einer hat jetzt aufgehört, aber bis vor kurzem waren beide halt im Fußballverein und das ist genau das, was du gesagt hast, ne? Da kommen alle möglichen Schichten irgendwie so, ne, Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen irgendwie da zusammen, auch die Eltern, ne? Man trifft dann die Eltern beim irgendwie Sommerfest oder Weihnachtsfeier oder was auch immer. Und das ist total spannend, sich dann irgendwie da in diesen Kreisen aufzuhalten. Und dieser Verein leidet aber drunter, dass irgendwie immer weniger Kinder kommen und vor allen Dingen aber auch, dass sie halt diese, das ist ja alles ehrenamtlich, ja, die Fußballtrainer und so, ne? Und es gibt halt immer weniger Menschen, die bereit sind, beziehungsweise die halt die Zeit haben, ne, sich auch so einem ehrenamtlichen Job irgendwie zu verschreiben und zu sagen, ich bringe jetzt hier so eine Jugendmannschaft nach vorne, ne, oder sorg wenigstens dafür, dass die regelmäßig trainieren können und so, weil alle unter ihrem Stress leiden. Und das heißt, es wird wahrscheinlich eben jetzt noch krasser werden, dass diese Vereine irgendwie nicht mehr funktionieren.
Ja. Genau, das ist ja dann nicht, also Verein ist ja auch meistens mit sowas wie Bewegung und so weiter verbunden, dass man jetzt nicht nur im, also wir vereinsamen einfach, weil wir zu Hause vielleicht eher dann uns, ne, ich meine hier mit Netflix und so weiter, wir können uns, also ich meine, früher, da gab's nur lineares Fernsehen und entweder kam deine Sendung oder sie kam nicht und dann hast du vielleicht gesagt, ja gut, jetzt habe ich sie gesehen, aber das, was danach kommt, interessiert mich nicht und man macht gerne den Fernseher aus, sage ich mal, aber heute, du hast ja alles hier on demand und bleibst dann natürlich dabei und bingst dann quasi die ganze Zeit einfach deine Serien durch. Und kommst vielleicht nicht, also auch da hast du wieder diesen Anreiz, vielleicht einfach dabei zu bleiben und nicht aufzuhören. Und es fehlt dann vielleicht einfach sowas wie Bewegung. Es gibt ja auch irgendwelche Studien, dass irgendwie bis zu einem gewissen Alter, die nicht genug Kinder irgendwie auf einem Bein springen können oder sowas. Es gibt ja da total die verrückten Dinge auf einmal, die wir plötzlich in dieser Gesellschaft haben. Und irgendwie hängt halt, es hängt halt alles miteinander zusammen, aber es ist nicht wirklich quantifizierbar. Und ja, die vor allen Dingen die Kinder, die brauchen einfach ja auch diesen sozialen Austausch, auch mal mit irgendwelchen Situationen dann fertig werden, okay, der hat mich blöd behandelt und dieses hier und so, das ist nicht auch in diesem schulischen System, sondern einfach ja in der Freizeit die Leute kennenzulernen, wie du schon sagst, auch die Familien kennenzulernen, einfach dieses Netzwerk. Also ich meine, wer kennt heute noch wirklich seine Nachbarn und so? Also das ist ja das zerfällt einfach. Und du nimmst ja den Heranwachsenden vor allen Dingen einfach diesen, ja, ich würde schon fast sagen, so eine Art Sinnesverlust, der sich da einstellt. Und das ist, ja.
Ja, ich habe gerade das erste Mal, ist voll spannend, dieses Wort Verein mit dem Wort, man, ne, vereint sich irgendwie zusammengebracht. Dir scheint das völlig klar zu sein. Mir war das eben erst so, oh, ach ja, richtig, ne? Wenn es keine Vereine mehr gibt, dann vereinen wir uns nicht mehr in Gruppen miteinander. Wow.
Crazy. Ja, ja. Und dann hast du natürlich, dann geht es natürlich weiter Richtung einfach auch hier Depression oder sowas. Das kommt ja dann auch, weil man vereinsamt, man hat vielleicht nur noch seine kleine Community, jeder ist nur noch zu Hause und der eine ist irgendwie, weiß nicht, interessiert sich für Star Wars und ist da vielleicht auch in irgendwelchen Foren unterwegs und hat da seine Leute, aber das ist alles virtuell, aber nicht mehr halt dieses Face-to-Face und dieser richtige Austausch. Und wir brauchen das ja. Also uns ist ja diese ganze, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, Oxytocin und sowas, Ausschüttung, das ist ja auch nur, wenn wir beieinander sind. Ja. Und all diese Dinge, wie gesagt, die sind nicht quantifizierbar, aber es sind stillschleichend sind diese Sachen da und sie werden leider weniger. Und meines Erachtens liegt es eben im Grunde an diesem Geld, weil einfach weil uns das sozusagen zerreißt. Und es zerreißt uns ja automatisch auch in dieses Arm und Reich. Ja. Weil das Arm und Reich, diese Ungleichheit oder die kommt ja durch dieses Zerreißen von dem Geld. Weil die einen, die haben halt schon vor 10 Jahren sich ein Haus gekauft und sehen dann, muhu, mein Haus ist jetzt viel mehr wert und sagen halt, ja guck mal, ich bin jetzt total reich und kann mir natürlich dafür ganz viele Kugeln Eis kaufen oder so. Aber der andere, der hat halt nichts geschafft, irgendwie in Aktien oder in Immobilien zu sparen und der wird natürlich, sag ich mal, zu 100% entwertet, weil der nur sein Einkommen hat, während der andere eben schon Teil in Aktien oder in diesem Eigenheim gelegt hat, dann, ja, dann hast du automatisch diese Ungerechtigkeit und dann hast du halt Artikel wie, ja, die Reichen sind schon wieder doppelt so reich geworden oder so, wo du denkst, ja, die haben aber nicht doppelt so viele Autos oder Wohnungen jetzt gekauft, sondern vielleicht bist du auch einfach nur ärmer geworden, weil du quasi, also ich versuche das immer so aufzuzeigen, wenn ich jetzt, ja, wie als würdest du Gondel fahren. Du siehst, okay, guck mal, deine Bäume steigen, die Alm, die steigt, die Schafe steigen, der See steigt, alles steigt, aber eigentlich fährst du mit dieser Gondel die ganze Zeit nur runter. Mhm. Also, ne, wir sehen ja, die Aktien steigen, die Immobilienpreise steigen, ja, die Lebensmittelpreise steigen, es steigt ja alles.
Ja.
Aber tut's das wirklich? Oder fährst du eigentlich nur, weil du ja in diesem Euro, an diesem Euro denkst, an den 10-Euro-Schein, fährst du eigentlich immer nur runter? Und das ist eigentlich dieses Ding, weil.
Ja, schönes Bild.
Und wie gesagt, das hat nichts mit Bitcoin zu tun oder sowas, sondern es hat einfach nur mit unserem blöden Geldsystem zu tun. Dass wir das einfach kaputt gemacht haben.
Dieses Bild mit der Gondel, super cool. Das, glaube ich, ist sehr einleuchtend. Lass uns mal jetzt diese beiden unteren Ebenen von der Pyramide nochmal anschauen und dann müssen wir irgendwie noch eine positive Wende hinkriegen. Ja. Können meine Hörerinnen nicht mit dieser ganzen Depression irgendwie nach Hause schicken. Aber lass uns trotzdem auch da nochmal einen ehrlichen Blick drauf werfen, weil jetzt fängt es ja erst an, richtig weh zu tun dann, ne? Wenn die wirklich so die
Sicherheitsbedürfnisse. Genau, wir waren ja bei der Anerkennung und jetzt quasi das zweite Fundament, was wir ja haben, ist ja diese Sicherheit und dieses Sicherheitsbedürfnis. Sowas wie eben, dass man im Job sicher ist, dass man einen sicheren Job hat, dass man auch, ja, im Prinzip ist ja auch dann, also ich habe zum Beispiel Versicherung gesagt, aber auch sowas wie eben die Altersvorsorge. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach weiß, okay, ich habe zum Beispiel es geschafft, jetzt mein Eigenheim, was ich mir mit der Inflation vielleicht nicht mehr leisten kann. Ich habe mir eine Altersvorsorge aufgebaut. Ich meine, wer schafft es? Jetzt mal ganz Hand aufs Herz. Wer hat sich privat eine gute Altersvorsorge aufgebaut? Wer schafft es heutzutage noch? Und alle sagen, ja, wow, die Rente. Ich habe doch die Rente. Ja, die Rente hat funktioniert, vielleicht vor 30 Jahren. Aber sie funktioniert jeden Tag schlechter. Und wir sehen das ja aktuell auch schon wieder in der Politik. Wenn ich jetzt über das Rentensystem anfange, dann das schaffen wir heute nicht.
Aber zu dem Thema wenigstens, weißt du, weil ich sage das auch schon seit vielen Jahren allen möglichen Leuten, sage ich immer, ne, erwartet nicht, dass ihr noch Rente. Ja, doch, nee, irgendwie so, ne? Und wenigstens steht das jetzt in jeder Zeitung endlich mal, dass das nicht sicher ist, dass du auf diese Rente bauen kannst. Wenigstens das, aber es kommt halt für die meisten, die das tun, echt auch zu spät. Also das wird, glaube ich, noch richtig, richtig Stress machen.
Ja, und ich meine, ist ja früher, da war irgendwie Rente, war klar, und dann steht irgendwie, ich meine, das, weswegen man diese Rentenpunkte zum Beispiel eingeführt hat, ist halt, weil du es einfach nicht mehr in Geld ausdrücken kannst. Weil wenn du sagst, ja, du kriegst jetzt, dir steht jetzt irgendwie so und so viel Euro zu, ja, wie viel ist denn der Euro wert? Das weiß doch keiner. Also überall stehen Zahlen und die Bank verkauft dir irgendeine Lebensversicherung, da steht, ja, aber am Ende kriegst du 40.000 Euro. Ja, super, ich weiß doch gar nicht, wie viel 40.000 Euro in 20 Jahren sind. Also das ist ja entkoppelt. Der Versicherung ist das klar, die sind ja nicht blöd, ich meine, ne? Aber dir ist es nicht klar. Also wir haben ja vor 100 Jahren mit der Hyperinflation, ja, ein Brot hat 400 Milliarden Mark gekostet. Also in vier Jahren. Von einer Mark zu 400 Milliarden. Ja. Gleiche Währung, aber Kaufkraft quasi null. Also es ist, also so schnell entwertet, wir werden das natürlich nicht haben. Aber auch diese Sachen, wir wissen es nicht. Und immer wenn da irgendwelche Preise stehen, wir können das in der Vergangenheit, können wir das so halb bewerten, weil wir dann zurückrechnen, okay, ja, da war das ungefähr so und so viel wert. Aber in die Zukunft, das ist ja super schwer. Ja. Also, ja. Okay. Genau, also die Altersvorsorge ist halt ein Thema und ich glaube, viele Menschen denken halt einfach so ein bisschen auch an ihre Rente und so weiter. Vor allen Dingen natürlich Mütter, die dann vielleicht, ne, zu Hause bleiben mussten, die schon in Teilzeit die ganze Zeit gegangen sind. Und wenn dann natürlich irgendwann vielleicht sogar auch die Beziehung zu dem Partner wegfällt, dann stehen die halt blöd da. Und das, ich glaube, deswegen sehen wir auch im Bitcoin-Space vor allen Dingen so viele Frauen, die irgendwie um die 50 sind, so grob sage ich jetzt mal, einfach weil denen fällt es auf. Und die sehen halt ihre Rente schon auf sie zukommen und denken halt, dass, wie soll das jemals funktionieren?
Ja.
Weil man einfach die ganze Zeit entwertet wurde und weil einfach diese, also es gibt einfach so eine Unsicherheit.
Ja, und das da ist übrigens ein weiterer Punkt, das habe ich auch, glaube ich, in der ersten Folge angesprochen, aber das muss man auch irgendwie ein paar Mal durchdenken, um das wirklich zu verstehen. In den Partnerschaften heute spielt sich immer dieses Ding ab, so, wer geht arbeiten, ne? Und wie viel? Und wie viel kommt dann dabei rein? Und die Frauen stehen unter ganz großem Druck, irgendwie so immer mit diesem Gefühl, ja, aber ich muss finanziell unabhängig sein. So, ne? Ich muss irgendwie mir selber was aufbauen, weil wenn irgendwie diese Partnerschaft irgendwann nicht mehr funktioniert, muss ich auch was Eigenes haben. Was wiederum eben zu diesem Drang führt, dass sie alle irgendwie arbeiten. Und wenn du dich mal auf LinkedIn oder sowas rumtreibst, ne, da siehst du, wie groß dieser Druck ist. Irgendwie so. Und der wird dann immer noch so, ja, aber ich will mich ja selbst verwirklichen und so. Nee, im Prinzip willst du einfach nur dich unabhängig machen. Und dieses Ding aber, sich ständig unabhängig machen zu wollen von seinem Partner, führt natürlich auch dazu, dass da irgendwie die ganze Zeit so ein Machtkampf im Gange ist, ne? Irgendwie, der aber auf so einer unbewussten Ebene stattfindet, aber die Partnerschaft die ganze Zeit irgendwie, also belastet würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie halt Energie so rauszieht. Weil da eher so ein nicht miteinander denken, sondern viel so ein Gegeneinander irgendwie so, ne? Ich muss ja aber auch irgendwie für mich sorgen. Das ist total krass und liegt letztendlich auch wieder die Ursache ist im Ende
also,
irgendwie.
In der also Welt. Ich glaube, der Nummer eins, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist aber der Nummer eins Grund für eine Trennung heute sind auch quasi diese ganzen Finanzthemen und diese Finanzkonflikte innerhalb dieser Familie. Weil einfach, wie du schon sagst, ne, ja, wie machen wir das jetzt? Ja, aber du gehst ja nur hier das zu arbeiten und ich bringe alles nach Hause. Ich bringe das Doppelte, Dreifache nach Hause. Ja, ich komme jetzt nach Hause und jetzt ist Schluss. Und die Frau muss dann halt 24 Stunden durcharbeiten und der Mann hat halt 8 Stunden war auf der Arbeit und so. Ne? Das ist halt einfach genau dieses Macht, also so ein Machtungleichgewicht. Klar, das haben wir immer noch. Ich meine, das ist ja... Ja, kennen wir sozusagen noch aus den älteren Generationen. Das ist halt einfach so ein Prozess, der sich ja auch schon ändert. Und es ist auch super, diese ganze Emanzipation und so weiter. Aber genau, das, also Frauen betrifft das Thema Geld ja noch viel mehr. Und es ist halt viel wichtiger. Und wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen Sorgen ja sind, von wegen Altersvorsorge, vielleicht, wie machen wir das jetzt überhaupt? Dann haben wir natürlich aber auch wieder diese, also wenn wir diese Sorgen haben, dann akkumuliert sich das ja auch wieder zu unseren anderen Sorgen, weil wir haben ja schon das Kind, wir müssen uns um das Kind kümmern und gucken, wie wir alles eben gestalten, können wir überhaupt noch in Urlaub fahren. Du hast den Stress, den Alltagsstress und jeder muss ja inzwischen fast neben seinem normalen Job noch irgendwie jetzt Finanzexperte werden. Ich meine, hallo, warum schaust du dieses Video? Ich meine, wir müssten diese Videos hier gar nicht machen und gar nicht anschauen, wenn das funktionieren würde. Aber du bist ja gezwungen, dich mit diesen Themen jetzt zu beschäftigen. Ich meine, ja,
genau.
Lass uns lieber Eis essen gehen und über andere Themen reden. Ne? Aber jetzt stattdessen müssen wir jetzt über dieses blöde Geldsystem reden, weil es halt nicht mehr funktioniert. Und,
sehr gut.
Und das nagt halt, das nagt komplett an uns natürlich. Wir, ja, zum Partner, wir haben halt einfach diese Finanzsorgen die ganze Zeit, die müssten ja nicht sein. Also wir verlieren vielleicht auch ein bisschen näher zu unserem Partner deswegen oder haben halt einfach Konflikte, die wir nicht unbedingt hätten haben müssen und so. Und
genau.
Ja, wenn ja.
Ja, lass uns sonst nochmal jetzt auf die unterste Ebene kommen und dann müssen wir, wie gesagt, nochmal irgendwie den Bogen kriegen.
Okay,
wir sind beide so drin und das ist auch so wichtig, das rüberzubringen. Und übrigens, wenn du dieses Video schaust und bis hierhin geschaut hast, herzlichen Glückwunsch, ja, weil es ist so wichtig, es zu verstehen. Aber wie gesagt, es gibt mindestens mentale, aber auch finanzielle Möglichkeiten, dass das alles sich irgendwie verändert und da kommen wir gleich noch hoffentlich so ein bisschen zumindest dazu.
Ja,
aber diese unterste Ebene, ne, diese absoluten Grundbedürfnisse, wie merken wir da, dass das Geldsystem sich die ganze Zeit entwertet?
Genau, und du hast ja gerade schon das Wort mental benutzt. Ich würde sagen, genau so merken wir es, weil es geht ja quasi darum, dass jetzt diese Inflation kommt. Wir haben diese Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, und jetzt steigen unsere Lebenshaltungskosten.
Ja.
Und jetzt kommen wir natürlich total in Stress, weil wenn wir jetzt nicht mehr es schaffen, unsere Miete irgendwie zu bezahlen, und wir schaffen es nicht mehr irgendwie, wir müssen halt, ne, wie schon gesagt, mit diesen Lebensmitteln gucken und dieses Wiener Würstchen, was habe ich gesagt, irgendwie 5 Euro, das Paar, ja, no chance. Und genau da haben wir dann das Problem. Wir kommen quasi erstmal natürlich in so einen krassen Stress. Also für uns selbst, wir wissen, dieser Job, der ist alles. Wenn ich den verliere, dann ist quasi Game Over. Wir haben erstmal da Stress ohne Ende. Und gleichzeitig haben wir dann zu Hause Stress und müssen die ganze Zeit managen, wie wir das eigentlich in Zukunft irgendwie machen wollen. Wir haben für die Aktivitäten schon keine Zeit, um sozial uns irgendwie mit unseren Freunden zu treffen. Hängen jetzt zu Hause rum und ja, statt quasi diesen Cocktailabend schneiden wir jetzt Freitagabend wahrscheinlich irgendwelche Coupons auf, um uns am Samstag zu überlegen, in welchen Supermarkt wir jetzt eigentlich gehen, um noch irgendwie ein paar Euro zu sparen. Also natürlich nagt es mental an einem. Wir ernähren uns viel schlechter. Also es sind alle diese kleinen Sachen, die dann einfach kommen. Und ja, es ist einfach dieser Stress. Natürlich sind wir dann gereizter. Und natürlich sind wir dann auch gereizter den Kindern gegenüber, die natürlich kommen, auch wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Forderungen. Und
ja,
hier Landschulheim und hier müssen es die neuen Sneaker sein. Und dann passt das Kind nicht mehr in die Hose. Und also, ne, es sind ja all diese Dinge, die auf einmal kommen. Wir versuchen das schon irgendwie zu rechnen. Und dann kommen immer noch irgendwie, zack, irgendwelche ja Dinge, die nicht mehr funktionieren. Und das ist...
Ja.
Ja. Oh Gott.
Genau. Naja, und das ist einfach, es ist so wichtig, ich wiederhole mich, aber ne, das einfach mal wirklich anzuschauen und zu sagen, wo stehen wir da eigentlich? Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen die Kurve kriegen. Wie kommen wir raus aus diesem System? Was können wir jetzt heute, weil wir leben noch nicht unter einem Bitcoin-Standard, wo, ne, das können wir vielleicht in der nächsten Folge, wenn du mal wiederkommst, mal durchsprechen, was du dir da alles für Gedanken zugemacht hast. Da sind wir aber noch nicht. Das heißt, was würdest du denn jetzt meinen Hörerinnen und Hörern hier mitgeben? Jetzt haben sie das alles gehört, sind vielleicht in so einer, oh, ach du Scheiße, stimmt. Gut mal zu wissen, okay, es hängt an dem System, aber es ist einfach genau beschrieben. Ne, irgendwie sich hier in dieser Selbstverwirklichungsphase darum zu treiben, wird immer unrealistischer, weil wir letztendlich an der untersten Ebene, an den Grundbedürfnissen schon anfangen zu scheitern. Das ist mal runtergebrochen, das, was hier gerade passiert. Also, ja, was würdest du jetzt sagen, wie kriegt man da so die Kurve?
Naja, das Grundproblem ist ja quasi, dass diese Inflation kommt durch die Geldmengenausweitung. Das ist gut. Aber das führt halt zu diesem Kaufkraftverlust über die Zeit. Und da müssen wir irgendwie raus. Und ich glaube, da ist die Antwort eben, indem wir versuchen, eben in einem Vehikel oder in einer Sache zu sparen, die einfach nicht so entwertet werden kann. Und das ist halt zum Beispiel Gold. Gold ist super. Also ich meine, um nochmal dieses Beispiel aufzumachen mit dem Euro, Einführung des Euros, da hattest du für eine, hat eine Unze Gold 300 Euro gekostet. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie bei, ich weiß nicht, 3.500 oder sowas Euro pro Unze Gold. Mhm. Das heißt, hättest du das damals gehabt, hättest du jetzt Faktor 10, sage ich mal, gemacht. Ja, super. Aber eigentlich ist es eben andersrum, weil du hast den Euro die ganze Zeit. Und du wurdest jetzt um den Faktor 10 entwertet im Vergleich zu dem Gold.
Ja.
Und in 25 Jahren hast du 95% quasi verloren an Wert von deinem Euro, in Gold gemessen.
Aber jetzt lass uns mal noch diesen Bogen zu Bitcoin spannen. Bitcoin ist ja viel einfacher, auch wenn es viele noch nicht wissen, letztendlich darin irgendwie jetzt zu sparen, oder?
Ja, also wie gesagt, ist ja keine Finanzberatung oder sowas hier. Deswegen wollte ich einfach nur sagen, Gold ist halt ein erster Schritt, wo man sich quasi von diesem Euro einfach lösen kann. Und das ist wichtig. Aber also ich persönlich habe kein Gold. Also ne, ich wollte nur sagen, Gold ist, glaube ich, der erste Weg, um sich der Sache mal bewusst zu werden, indem man jetzt vielleicht anfängt, das ein bisschen mit Gold jetzt zu vergleichen und so. Aber Bitcoin, wie gesagt, du hast halt ist halt maximal begrenzt. Du hast 21 Millionen Coins, Ende. Und deswegen ist das meiner Meinung nach auch dann quasi in der Konsequenz natürlich das beste Geld, weil du kannst es nicht ausweiten. Und wenn wir jetzt aber irgendwie Produktionsfortschritte hätten, durch den technologischen Fortschritt haben wir ja jetzt immer mehr Zeit eigentlich, ne? Haben wir jetzt aber nicht, weil das Geldsystem nicht passt. Wenn wir jetzt aber 21 Millionen Bitcoin nur haben und jetzt haben wir diesen technologischen Fortschritt, ja, dann wird alles günstiger. Kommt es einfach, ja, durch diesen technologischen Fortschritt zu einer Kaufkraftsteigerung. Und wenn wir die haben, dann wird ja unser Leben quasi die ganze Zeit nicht entwertet. Also das, was ja eigentlich, es sollte normal sein, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben, oder? Und du hast auf einmal jetzt einen Anreiz, zum Beispiel sogar weniger zu konsumieren. Weil du eben weißt, vielleicht in einem Jahr das neue iPhone oder irgendwas kostet dich da nur noch 10% weniger. Und wenn du jetzt aber noch weiter denkst, zum Beispiel an deine Altersvorsorge, da legst du jetzt vielleicht 10% zurück und am Ende merkst du, ja, das hat irgendwie alles gar nichts gebracht. Während du, wenn du das jetzt vielleicht, wie gesagt, unter diesem Bitcoin-Standard nimmst und das in dein Leben sozusagen in diesem Bitcoin denominierst, dann könnte es sein, dass du zwar 10% angespart hast für die Altersvorsorge, aber am Ende sogar 50% dafür bekommst, weil eben durch die Zeit alles besser geworden ist. Also das, was irgendwie natürlich ist, wenn man so ein Bäcker, der wird immer effizienter, der hat da seine Brotbackmaschinen und so weiter und wie ja damals auch in der Landwirtschaft. Ich meine, früher mussten ja fast alle in der Landwirtschaft arbeiten und heute arbeitet da gefühlt wahrscheinlich 1% der Leute nur noch in der Landwirtschaft und kann alle versorgen. Warum sind jetzt die Lebensmittel nicht günstiger geworden? Die werden ja jetzt halt teurer. Und wenn ich jetzt an den Bäcker denke, dann wird halt das Produkt am Ende, dieses Brötchen, endlich mal viel weniger kosten, wovon man ja irgendwie ausgeht. Und das ist ja eigentlich das Normale.
Beziehungsweise steht dann vielleicht auch wieder mehr das im Vordergrund wieder eben eine bessere Qualität. Ich glaube, dass dann wieder ein Wettbewerb um die bessere Qualität auch entstehen kann. Und eben nicht irgendwie alles auch, ne, das, was wir am Anfang besprochen haben, irgendwie genau, Qualitäts irgendwie Flation und Shrinkflation und so, sondern genau. Du kannst wieder Produkte herstellen, die wirklich was wert sind. Diese eine Folge jetzt ist online, die fünfte Folge, da wird erstmal so grundsätzlich erzählt, warum Bitcoin eben der Gegenentwurf zu dem ganzen kaputten Geldsystem, über das wir jetzt so ausführlich hier gesprochen haben, warum das ein Gegenentwurf ist. Und wir wissen nicht 100%, ob es funktioniert, aber wie ich da schon gesagt habe, es ist für mich gerade die beste Chance, die wir haben. Aber Jan, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was macht das mit dir jetzt als Familienvater, dass du Bitcoin entdeckt hast, verstanden hast, was das Geldsystem mit uns macht, was wir hier gerade sehr ausführlich besprochen haben. Und du aber jetzt weißt, da ist ein anderes System, in das du sparen kannst. Wenn du magst, kannst du teilen, ob du das irgendwie auch machst. Aber was macht das auch mental mit dir als Vater?
Also ich wollte sagen, erstmal habe ich Frust, weil ich das verstanden habe, wie unser altes System funktioniert. Und deswegen ist dieser Frust natürlich irgendwie hoch und es nervt mich. Und deswegen ist mir es natürlich
wichtig, dass... Zu Recht.
Und natürlich habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe Bitcoin für mich vor 4 Jahren entdeckt. Und das nimmt natürlich diesen Druck einfach raus. Weil ich weiß, okay, wenn man länger dabei ist, ja, also wie gesagt, ich denominiere so ein bisschen mein Leben halt jetzt in Bitcoin und sehe, okay, ich kann mir eigentlich mehr leisten. Ob ich das mache oder so, das ist ja dann wieder mein Ding. Ich könnte mir mehr Konsum leisten, aber es ist sogar andersrum. Also ich leiste mir viel weniger. Also weil ich einfach sehe, okay, nächstes Jahr kann ich mir dann noch mehr dafür leisten. Und wie, man muss das ja nicht übertreiben oder so. Natürlich, wir sind ja nur endliche Zeit hier auf dem Planeten, aber wir konsumieren weniger. Das heißt, es gibt auch weniger Ressourcenverbrauch, wenn man jetzt wieder global denkt zum Beispiel. Das sind ja positive Dinge einfach. Also statt, dass wir jetzt irgendwie Fast Fashion haben, haben wir jetzt auf einmal wieder, okay, dann kaufe ich mir jetzt aber vernünftiges Schuhwerk. Das hält dann aber auch noch mal irgendwie 3-4 Jahre länger, als eben, wenn ich mir jetzt diese billigen Dinger hier kaufe. Mhm. Also das merke ich. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich komme mir super privilegiert vor. Ich meine, guck mal, was ich habe erstmal, natürlich habe ich mir dieses System jetzt irgendwie verstanden und das ist super, weil das einfach eine Erleichterung ist. Und zum anderen, ich meine, wir leben hier in Deutschland, wir haben ein Dach über dem Kopf und Inflation ist jetzt nicht so hoch. Also das Problem ist nicht so groß wie vielleicht in anderen Ländern. Deswegen sehen in anderen Ländern die Bitcoin-Adoption zum Beispiel auch viel höher aus, weil die natürlich dieses Problem sofort sehen, sofort haben und in Bitcoin natürlich schnell so eine Art Lösung finden. Aber wir haben eben das Problem, wir wissen gar nicht, was das Problem ist. Ja. Und deswegen heißt dieses Video ja auch What's the Problem? Also, ne, dieses, ja, wenn du nicht weißt, was das Problem ist, dann suchst du nicht nach einer Lösung.
Ja,
genau. Und ich glaube, wir beide haben ja verstanden, hey, für mich ist Bitcoin eine Lösung und deswegen möchte ich das auch gerne teilen. Und deswegen geht's dir genauso wie mir. Und ich gehe jetzt auf so Konferenzen und versuche einfach darüber zu sprechen. Natürlich Freunde, Familie und die Leute halt so ein bisschen zu zeigen, hey, das kann ein Ausweg für dich sein, weil für mich ist es ein Ausweg.
Ja, ich finde es schön, dass du gesagt hast und genauso empfinde ich das auch, dass es halt wirklich schon, obwohl wir eben noch weit entfernt davon sind, dass die Welt unter diesem Bitcoin-Standard lebt, ja, und was dann möglich wird, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, das ist wirklich eine große, große Vision. Aber was du jetzt tun kannst, wenn du anfängst, da irgendwie überhaupt das zu verstehen, was Bitcoin ist, deswegen sagen wir auch immer nicht kauf Bitcoin, sondern study Bitcoin, ja, beschäftige dich damit, weil es so viel in deinem Kopf auslöst an Verständnis und eben diesem Gefühl von, da ist aber ein Ausweg, ja, da ist ein Notausgang, den ich da wählen kann und ich kann ihn jetzt für mich und selbst wenn ich vielleicht noch durch eine harte Zeit gehen muss, ich kann diesen Ausgang auch schon öffnen für meine Kinder. Das ist das, was mir immer so wichtig ist zu sagen. Vor allen Dingen, wie gesagt, sich erstmal damit beschäftigen, warum erklärt Susanne das jetzt eigentlich hier, ne? Warum geht sie mit Jan in den ganzen Schmerz hier rein, um das irgendwie zu verstehen? Es ist genau, wie du gerade gesagt hast, wir, die das meinen, verstanden zu haben, möchten es einfach in die Welt bringen. Und das, ich danke dir sehr, dass du dir so ausführlich die Zeit genommen hast. Und man merkt auch, ne, wie viel Energie bei dir dahinter steckt, das Thema in die Welt zu bringen. Und das ist so wertvoll. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, willst du da noch irgendwas zu sagen, so zum Abschluss?
Nee, du hast eigentlich schon alles gesagt. Also ich denke, der wichtigste Punkt ist einfach diese Art Selbstermächtigung, weil es gibt ja auf der Welt quasi, entweder du machst es selber oder es gibt Vertrauen. Mehr haben wir auf der Welt nicht. Und ich denke, es ist wichtig, in so vielen Lebenslagen wie möglich einfach Wissen dir anzueignen und dann quasi dir selber zu vertrauen, dich selbst zu ermächtigen, gute Entscheidungen zu treffen, weil sonst bist du halt immer nur abhängig von den anderen, was die anderen sagen. Wenn die anderen sagen, ja, guck mal hier, kauf ETFs oder kauf dies oder auch kauf Bitcoin, aber es ist wichtig, dass du es selber verstehst und selber weißt, warum man das macht und warum die Leute das sagen. Und deswegen ist diese Selbstermächtigung einfach so wichtig. Ja. Und natürlich braucht es Zeit, weil keiner weiß, wie irgendwas geht. Ja, du entweder wirst du halt gerettet am Strand, wenn du ins Wasser springst oder nicht. Aber wenn du halt schwimmen lernst, wenn du dir die Zeit nimmst, schwimmen zu lernen, dann kannst du dich retten. Und genau so sehe ich das quasi auch hier mit dem Geld. Du musst quasi die Zeit nehmen, das zu verstehen und zu lernen. Und wenn du das kannst, dann kannst du dich quasi auch finanziell retten, keine Ahnung, aber so, ne? Darum geht's.
Und mental, vor allen Dingen auch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe,
warte, so schnell entlasse ich dich noch nicht. Es gibt immer, und da musst du jetzt auch durch, am Schluss noch zwei Fragen und die möchte ich dir auch gerne noch stellen, weil die das immer noch mal so rund machen und auch irgendwie noch mal so einen Ausblick geben. Die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Okay, also ich bin auf jeden Fall, ja, ich bin super dankbar, so privilegiert einfach zu sein. Also ich meine, ne, wie gesagt, wir leben hier in der ersten Welt. Ich reise zum Beispiel gern und ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen und dann kriegt man irgendwie so einen Weitblick und so einen Weltblick und man sieht natürlich nicht, wie privilegiert man ist, wenn man nur seine Nachbarn hier sieht. Aber wenn man halt irgendwie so dieses große Ganze sieht, dann bin ich eigentlich immer, ja, ich, ja, fühle ich mich einfach super privilegiert. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eins der Dinge. Dankbar, ja. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auch dankbar für meine Neugier einfach, dass ich ja gerne mich in diese Themen einarbeite und da einfach auch dranbleibe. Das hat mir im Leben, glaube ich, hat mich jetzt schon weit gebracht. Und natürlich, also ich meine, man kann jetzt ja nicht, also natürlich ist es die Familie, aber natürlich bin ich dankbar für meine Familie. Also es ist ja auch schon fast wieder so dieses privilegiert zu sein, auch seinen Partner, ich sag mal, relativ früh in dem Leben dann irgendwie getroffen zu haben. Mhm. Und auch zum Beispiel Familie. Ich meine, keiner weiß, wie es dann wirklich wird. Und ich war auch nie 100% irgendwie, dass ich jetzt sage, ich möchte irgendwie Kinder haben. Das war immer, weil ich einfach vielleicht auch so analytisch bin und so. Und dann immer, aber ich finde, es ist so ein Geschenk, dass wir unsere Tochter haben. Und das, ja, ich dafür, auch dafür bin ich einfach unglaublich dankbar. Also, wie gesagt, für beide. Also, es ist
schön.
Ja, es waren jetzt schon drei Sachen. Ich würde jetzt auch aufhören.
Ja. Alles gut. Soll erfüllt. Vielen Dank. Finde ich gerade ganz spannend, weil ich glaube, dass dieser Punkt Neugier, der kam, wenn ich diese Frage bei Happy Little Souls gestellt habe, eigentlich weiß ich gar nicht, ob das überhaupt mal kam. Und jetzt schon, ich meine, ich bin 100% sicher, bin ich mir nicht, aber ich glaube schon zum zweiten Mal. Und ich glaube, das wird uns noch häufiger hier begegnen. Und ich glaube, das ist wirklich ein extrem schöner Punkt, den man auch vorher gar nicht so verstanden hat. Aber erst wenn man, ne, sich seiner eigenen Neugier so bewusst wird, dann, und ich hoffe, vielleicht inspiriert euch das auch, wenn ihr das jetzt schon wieder hört, Neugier, selber neugieriger zu werden noch auf das, was da alles dahinter steckt und was wir versuchen hier mit dem Podcast in die Welt zu bringen. Nimm das einfach gerne mal mit. Und ich, meine Schlussfrage ist immer, und jetzt haben wir schon, du hast auch schon so viel und wir haben schon so viel Botschaften da rausgehauen, aber nochmal so vielleicht ein Schlusswort. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für diese ganzen Familien, die zuhören da draußen?
Also ich denke, ich habe es wahrscheinlich eben schon gesagt, diese Selbstermächtigung. Also für mich ist das, glaube ich, dieses A und O. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil, wie gesagt, wir haben nur diesen Arbeitsnachweis, dieses wir machen es selber oder wir müssen vertrauen. Und ich denke, wie heißt dieses Zitat? Hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes so zu bedienen. Also ich glaube, dass halt diese Selbstermächtigung, dass das das Wichtigste ist und dass man da natürlich dann auch besser schlafen kann, weil du weißt und du musst nicht mehr vertrauen. Und ich glaube, das ist einfach, ja, in so vielen Lebenslagen wie möglich ist das mit am wichtigsten, ja.
Super, ja, vielen Dank. Ich hatte gehofft, dass du es nochmal sagst, weil das kann man nicht häufig genug sagen. Und das ist auch so spannend und ich glaube, das ist letztendlich auch die Brücke, ne? Ich weiß nicht, ob du meinen anderen Podcast, ob du da irgendwo mal reingehört hast, aber da ging es auch immer um Selbstermächtigung. Ich habe es selten so deutlich benannt, aber letztendlich ging es immer darum, sich um sich zu kümmern und sich irgendwie, ne, klar zu werden, wie will ich es haben, wie soll es sein und das dann anzugehen. Und das ist auch diese Selbstermächtigung und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu fast allem. Also vielen Dank, dass du es hier nochmal so rausgearbeitet hast. Jan, es war ein super Gespräch und ich weiß, es ist wahrscheinlich für dich, wenn du es gehört hast, jetzt bis zum Schluss, gibt dir wahrscheinlich viel zu denken und ich hoffe, du nimmst mit, dass, wenn du weiterhörst hier im Podcast, du immer deutlicher erkennen wirst, erstens, was ist das Problem, what's the problem, aber es gibt auch schon die Lösung und sie ist für uns alle da. Und hör einfach weiter zu, geh mit mir weiter diese Reise. Ich werde noch viele weitere tolle Gäste haben, viele Themen näher beleuchten, dir Bitcoin natürlich auch noch viel deutlicher erklären. Geh einfach weiter mit. Es gibt meine Webseite fixthefamily.net, da gibt es diesen Bereich, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, Wissen und Ressourcen. Da kannst du jetzt schon mal vorbeischauen, dir zum Beispiel den Film anschauen, What's the Problem, um wieder ein bisschen mehr noch zu verstehen. Und ansonsten, wenn du große Fragen hast, die dir jetzt im Kopf aufpoppen, dann schreib mir einfach an susanne@fixthefamily.net und dann kann ich schauen, ob ich daraus dann eine Folge mache, um es zu erklären oder dir auch persönlich einfach antworte. geht jetzt drum, lernen, wie Jan gerade so schön gesagt hat. Und danke, dass du hier bis zum Schluss zugehört hast. Dir nochmal danke, Jan, dass du da warst. Und ansonsten verbleibe ich jetzt erstmal. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.